Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
100.000 Euro und dann noch überreicht vom japanischen Kaiser persönlich, der Name auch passend, Premium Imperiale, versteht sich selbst als ein Nobelpreis der Künste. Und seit heute wissen wir auch, wer diesen Preis bekommt. Unter anderem, ja, so jemand wie Starregisseur Ang Lee, aber auch eine französische Konzeptkünstlerin, eine Bildhauerin, ein Architekt. Und die 5 Namen wurden heute bekannt gegeben und auch begründet vom früheren Goethe-Institutspräsidenten Klaus-Dieter Lehmann in Berlin.
In allen Disziplinen der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur, Musik und Film sind Künstlerpersönlichkeiten benannt worden, die mit ihrer Kunst die Menschen und ihr Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen. Kunst und Leben also unmittelbar verbinden, Grenzen versetzen, Tabus brechen. Also das ist wirklich eine gesellschaftliche Kraft, die auch mit dem Premium Imperiale verbunden ist. Also nicht nur eine ästhetische Kategorie, sondern auch wirklich, was Kunst ausmacht in einer Gesellschaft.
Der Premium Imperiale, also seit heute kennen wir die neuesten Preisträger. Ang Lee habe ich schon genannt, den sehr berühmten Regisseur unter anderem von Hulk oder Sinn und Sinnlichkeit oder Brokeback Mountain. Ich bin nicht der Herr der Filme, eher ihr Sklave. Wenn mich etwas gefangen nimmt, dann lege ich einfach los. Manchmal fühlt es sich an, als ob der Film die Regie über mich führt, statt umgekehrt. Ang Lee also, der den Premium Imperiale bekommt, aber wie gesagt, er ist bei weitem nicht der Einzige, der diesen Preis bekommt. Auch Künstlerinnen und Künstler und Architekten überall, das wollen wir reden mit Carsten Probst, unserem Kritiker. Also Carsten, wenn man sich das mal so anschaut, den Premium Imperiale gibt es ja schon seit 35 Jahren und wird gern so als Nobelpreis der Künste bezeichnet. Also ich meine, das Preisgeld ist schon mal, wie gesagt, stattlich mit fast 100.000 Euro. Aber diese Selbsterklärung klingt ja auch schon sehr bedeutsam, Premium Imperiale. Aber wo steht er wirklich?
Ja, also diese Analogie mit dem Nobelpreis finde ich ein bisschen schräg. Das lässt sich aus meiner Sicht eigentlich kaum so richtig vergleichen. Der Premium Imperiale war in seiner Geschichte eher so ein politisch-strategischer Preis bisher. Also das Hauptinteresse lag seit den 80er Jahren darauf, mit Hilfe von Kunst und Kultur eine Brücke zwischen Japan und dem Westen herzustellen. Diese Japan Art Association, die den Preis vergibt, die wurde ursprünglich auch zur Pflege und Bewahrung der japanischen Kultur und ihrer Verbreitung im Ausland gegründet, war auch immer mit dem japanischen Kaiserhaus verbunden. Der Prinz Takamatsu, der so als der geistige Gründungsvater des Premium Imperiale gilt, der hatte dann die Idee, Japan über die Künste näher an den Westen heranzurücken. Und die Berater wie Klaus-Dieter Lehmann oder die Nominierungskomitees für diesen Preis, die kommen allesamt aus Staaten, mit denen Japan seine wichtigsten Wirtschaftsbeziehungen hat. Das ist quasi bis auf Kanada die G7, neben den USA dann Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und das erklärt die lange Zeit doch ziemlich, ja, man kann sagen, fast eklatante Schlagseite bei der Auswahl auch der Preisträger, die eben aus eben diesen Staaten nur kommen. Es gibt keine gleichwertigen Künstlerpersönlichkeiten in der Liste der Preisträger in Afrika, Lateinamerika oder anderen asiatischen Ländern. Das ist schon sehr merkwürdig gewesen. Aber dieses Jahr zeigt sich immerhin doch auch ein Trend, der diesen etwas konservativen Kunstbegriff sozusagen auflöst. Und das fängt für mich schon mit diesem Nachwuchspreis an, der jetzt erstmals verliehen wird, an das Saliara Kunstzentrum in Jakarta. Das gibt also künftig den Preis nicht nur an super etablierte westliche KünstlerInnen, die schon zuvor schon alles gewonnen haben, was man gewinnen kann, sondern eben auch jetzt eine Art Förderpreis.
Dann nehmen wir uns doch mal vielleicht 2, 3 Namen raus. Nehmen wir zum Beispiel Doris Salcedo aus Kolumbien. Also Kolumbien habe ich jetzt nicht gehört in der Aufzählung der Länder, die strategisch wichtig sind für Japan. Das scheint ja schon mal vielleicht etwas Neues zu sein, dass man aus diesem Land jemanden wählt. Wer ist Doris Salcedo?
Ja, also genau, das zeigt eben dieser Trend, dass man jetzt ein wenig abweicht von der bisherigen Linie seit einigen Jahren. Ich finde ihr Werk, Doris Salcedos Werk, großartig, immer wieder sehr berührend. Die Wahl zeigt für mich, dass man eben nur dass man jetzt auch auf politischere Positionen zugeht. Ihre Themen sind seit Jahrzehnten die Spuren und Ursachen von Gewalt und Ausgrenzung, gerade vor dem Hintergrund des kolumbianischen Bürgerkrieges, der viele Jahrzehnte tobte. Bekannt ist in Europa zum Beispiel ihre große Arbeit geworden in der Londoner Tate Modern 2007, wo sie diese die Turbinenhalle der Tate Modern mit einem riesigen tiefen Riss im Betonboden als symbolisches Antidenkmal für Grenzen und Abschottung gemacht hat, oder ihr Antimonument zum kolumbianischen Bürgerkrieg in Bogota mit tausenden Waffen, die die FARC-Rebellen damals abgegeben hatten, die Salcedo einschmelzen ließ zu Bodenplatten für ein neues Museum. Aber diese Arbeiten sind poetisch noch viel, viel ausgewogener als jetzt diese leicht pathetischen Umschreibungen das eigentlich wiedergeben können.
Ja, und dann ist noch jemand dann doch aus einem Land, das vielleicht politisch-strategisch wichtig ist für Japan, nämlich Frankreich, auch ein Name, der vielleicht diesem oder jenem doch noch etwas sagt, nämlich Sophie Kall, Konzeptkünstlerin, ja, die ja mit verschiedenen Medien auch arbeitet, Videos, Installationen, auch Texten. Wofür steht sie und ist der Preis der richtige für sie?
Ja, also ich habe mich erstmal sehr gewundert, dass sie im Bereich Malerei auftaucht, weil sie eigentlich überhaupt nie gemalt hat. Sie ist eigentlich eine konzeptuelle Fotografin, Installationskünstlerin, Performancekünstlerin. Das spielt auch in der Jurywürdigung merkwürdigerweise überhaupt keine Rolle. Also sie war in den 90er und Nuller Jahren sehr bekannt als Künstlerin. Ihre Arbeit gilt tatsächlich als konzeptuell, weil sie beispielsweise Leute aus fremden Adressbüchern kontaktiert, ihnen dann Geschichten über den Besitzer des Adressbuches erzählt oder einen Detektiv anheuert, der sie Tag und Nacht beschatten soll und dessen Fotografien sie dann ausstellt, oder als Zimmermädchen in einem Hotel anheuert und dann die Sachen der Hotelgäste fotografiert. Hier würde ich trotzdem sagen, eine etwas merkwürdige Wahl, gerade im Vergleich mit Doris Salcedo, weil Sophie Kalls Werk heute doch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt.
Wie könnte sich dieser Premium Imperiale, der nun auch schon 35 Jahre auf dem Buckel hat, wenn man so will, verändern? Sehen Sie da Bewegung? Sie haben es ja schon angedeutet, dass man sich ein bisschen entfernen will von den traditionellen Ländern, wo man sich die Künstlerinnen und Künstler aussucht für einen Preis. Was könnte sich da oder sollte sich vielleicht noch bewegen?
Ja, er könnte noch konsequenter so in diese fachliche Expertise hineingehen, mehr Expertise aufbauen, vielleicht die innovative Qualität von Werken und Künstlern in allen Bereichen noch sichtbarer machen, weniger auf das, was über Jahrzehnte immer schon so staatstragend ausgezeichnet wurde, sich weniger mit Namen schmücken, sondern verstärkt auf herausragende Werke setzen, die vielleicht gerade noch auf ihre verdiente weltweite Anerkennung warten. Dann könnte dieser Preis auch tatsächlich einen Schub wirklich für die Aufmerksamkeit für diese Art von Werken und Künstlern bringen.
Das sagt Carsten Probst, unser Kritiker, über den Premium Imperiale, von dem wir also heute wissen, wer ja die neuesten Trophäen bekommt in diesem Jahr. Ang Lee, der Filmregisseur, dann die Künstlerin Sophie Kall, ebenso Doris Salcedo aus Kolumbien, dann noch der japanische Architekt Shigeru Ban und die portugiesische Pianistin Maria João Pires, um wirklich alle Namen genannt zu haben. Vielen Dank.